Achtung, das wird eine andere Festmannschaft. Dazu gibt es bitte jeder Athlet auf den Zug in den Nachbarn, die Nachbarn zu öffnen.
An meiner Verhaftung anschließend fast 8 Monate Untersuchungshaft.
Aber über den Beruf wusste ich so gut wie gar nichts.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Heute nur mit den beiden Moderatoren, Herr Dürr und Herr Ahrens.
Ja,
und genau. Heute wollen Herr Ahrens und ich uns mal gegenseitig interviewen und darüber reden, warum sind wir eigentlich hier? Wie sind wir hier hingekommen?
Ja. Wobei die interessantere Geschichte sicher Ihre ist, Herr Dürr. Bei mir, meine Geschichte ist ja schon 30 Jahre, 35 Jahre her, warum ich hier bin. Ja, okay, mal gucken.
Wo soll ich anfangen, Herr Ahrens?
Fangen Sie mal von vorne an, ab dem Moment, wo es in die falsche Richtung ging.
Okay, dann kurz, um das Ganze einzuordnen. Ich war zum Zeitpunkt meiner Tat Gymnasiallehrer an der Schule in Neukölln.
Aber ganz frisch, ne?
Genau, ganz frisch, also gerade frisch examiniert. Und ich habe eine Unterrichtsstunde vorbereitet, in der ich im Rahmen der Unterrichtsstunde 5 ungewöhnliche Berufe vorgestellt habe. Oh. Und einer der Berufe, bei denen ich da auf den während der Recherchen gestoßen bin, war der Beruf des Pyrotechnikers.
Ja, stimmt, ist außergewöhnlich.
Genau, und irgendwie hat mich das total angesprochen. Das war für mich auch so ein bisschen Neuland, weil ich bin von meiner Ausbildung halt ganz so Sozial- und Geisteswissenschaftler. Ja. Und alles, was in Richtung Naturwissenschaft geht, ist mir eigentlich fremd, aber ich fand das irgendwie spannend.
Ja, können Sie sich vorstellen, warum das so spannend war für Sie? Pyrotechnik hat mich persönlich jetzt nie so besonders interessiert. Ich habe das auch immer als gefährlich empfunden, ein Stück weit. Wissen Sie, warum Sie das so angemacht hat?
Ja, also ich glaube, die Mischung daraus, dass man zum einen ein theoretisches Grundlagenwissen über Chemie braucht, zum anderen aber auch handwerkliche Fähigkeiten, um, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Detail gehen will, aber das, was man sich vorstellen kann, um Zünder zusammenzulöten, um Behältnisse anzufertigen, um Chemikalien mit ruhiger Hand zu mischen. Und mich hat dieses Zusammenspiel aus theoretischem Wissen und praktischem Können fasziniert, weil mein Beruf war ein rein theoretischer Beruf eigentlich.
Und da knallst du ja nun wirklich.
Genau. Und
aber nicht schon als Kind oder so, dass man besonders gerne, sage ich mal, geknallt hat oder Raketen hat?
Nee, das kann ich bei mir nicht sagen. Also sollte man meinen, aber tatsächlich kann man mir, also ich habe auch vorher schon mal an Silvester Raketen steigen lassen geknallt, aber ich glaube nicht mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland.
Ja. Kam das denn, okay, dieses Interesse war halt da, gerade auch diese praktische und, naja, sicherlich auch doch anspruchsvolle Tätigkeit, will ich mal so nennen, und als, sag ich mal, als Gegenpart zu Ihrem Lehrerjob, ja?
Genau, was ich auch so ein bisschen glaube, was eine Rolle gespielt haben kann, Lehrer ist ja ein wahnsinnig verantwortungsvoller Beruf. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass ich mir ein Hobby gesucht habe, was ein Stück weit verantwortungslos war. Und ohne die notwendige Ausbildung zu haben, weil ich habe mich dann ja letztlich nur mit selber angelesenem Wissen mit Pyrotechnik beschäftigt, habe das nicht auf einem sicheren Gelände gemacht, sondern ich habe in meiner Wohnung experimentiert. Ist ein Stück weit verantwortungslos. Und vielleicht war das eine Kompensation dafür, dass ich mit zu der Zeit einen sehr verantwortungsvollen Beruf andersweitig ausgeübt habe.
Ja, wobei das dann natürlich der Umgang mit Sprengstoff natürlich auch im Grunde ein sehr verantwortungsvoller voller Aufgabe ist oder wie auch immer. Also wenn jemand das beruflich macht, dann ist das natürlich auch sehr verantwortungsvoll. Und
das stimmt.
Ja.
Nur war mein Handeln in der Situation leider verantwortungslos.
Also los, dann ihr Handeln, ja.
Also wie ging das weiter? Ich hatte dann selber Interesse an dem Beruf gefasst, habe mich im Internet eingelesen, wie so eine Ausbildung zum Pyrotechniker abläuft. Hatte sogar Interesse selber an so einer Ausbildungslehrgang teilzunehmen. Das ist interessanterweise keine mehrjährige Berufsausbildung, sondern die erstreckt sich über ein paar Wochenenden. Die wurde aber, das war während des ersten Corona-Lockdowns, nicht angeboten.
Ansonsten hätten sie es machen wollen.
Ansonsten hätte ich es machen wollen und hätte ich es gemacht. Naja, und so wie viele Leute während des ersten Corona-Lockdowns sich neue häusliche Hobbys gesucht haben, habe ich die Zeit dann halt genutzt und habe mir selber angelesen, wie setzt man das eigentlich um? Wie macht man selber Sprengstoffe? Und
war denn niemals so der Gedanke da, das darf ich nicht?
Doch, also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, der Gedanke war nicht da. Ich habe aber, das muss ich sagen, ich war naiv, indem ich unterschätzt habe, wie strafbar mein Handeln ist. Ich dachte, wenn ich erwischt werde, dann kriege ich eine Geldstrafe oder kriege vielleicht so 60 Tagessätze, ja, beziehungsweise 60 Tage Haft zur Bewährung.
Ja, aber du, ich habe heute mal so nachgeguckt, ja, so im Internet, so strafbare Handlung, Sprengstoff basteln oder mischen. Und da steht eigentlich auch relativ deutlich drin, dass es auch je nachdem, wie man es macht und was man macht, zu hohen Haftstrafen führen kann.
Genau, also ich wurde ja nach dem Paragraph 308 StGB verurteilt. Das ist Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Und da ist der gesetzliche Rahmen zwischen einem Jahr und 10 Jahre. Mhm. Ich weiß, im Nachhinein absurd, wenn ich sage, ich habe stundenlang gelesen, wie macht man Sprengstoff, aber habe nicht einmal gegoogelt, was sind die Strafen. So war es aber. Ich kann im Nachhinein nur selber mich den Kopf schütteln. Ja. Tatsächlich die Mindeststrafe, auch das nochmal an alle, die vielleicht Interesse daran haben, sollte sich mit auseinandersetzen, Mindeststrafe fängt bei einem Jahr an und dabei bleibt es in der Regel nicht. Also ich habe mir auch vergleichbare Fälle angeguckt und Fälle fangen meist mit ab 3 Jahren an.
Also auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nachmachen.
Auf keinen Fall nachmachen.
Auf keinen Fall führt letztendlich oder kann letztendlich auch zur Freiheitsstrafe führen.
Ja.
Ja, ja, okay. Und dann waren sie also, haben sie Sachen bestellt, oder?
Genau, also nachdem ich mir 3-4 Wochen lang durchgelesen habe, wie man das macht, habe ich gedacht, so jetzt will ich das Ganze auch mal praktisch ausprobieren. Und ja, man kann zumindest für einige Sprengstoffe und pyrotechnische Erzeugnisse die Dinge ganz frei im Internet bestellen. Und da rede ich jetzt noch nicht mal über Dark Web und Dunkelkanäle, sondern ganz viele Dinge, die man für pyrotechnische Erzeugnisse und Sprengstoffe braucht, kann man aus anderen Dingen, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will, aber da reden wir über technisches Equipment und Haushaltsmittel, kann man aus diesen Kunststoffen herstellen. Mhm. Und das war dann mein nächster Schritt. Ich habe die Sachen bestellt und habe mir zu Hause ein kleines Labor aufgebaut.
Das war natürlich dann auch schon, also das war ja auch das Unverantwortliche, denke ich mal, auch unter anderem, wenn es jetzt hochgegangen wäre. Erstmal hätten sie sich selbst schwer verletzt wahrscheinlich. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie schwer die Explosion dann gewesen wäre, vielleicht dann auch noch dritte.
Genau, das ist das, wofür ich mir im Nachhinein auch schwere Vorwürfe mache. Ich habe in einem Mehrfamilienhaus gewohnt mit 9 Wohnungen bei uns. Also wenn das Haus voll ist, sind wir 30 Leute im Haus.
Ja. In welchen Mengen kann man sich das denn dann vorstellen? Also bestellt man da, also ich will jetzt auch nicht auf die Substanzen ein, waren das jetzt unheimlich große Mengen oder waren das doch eher Mengen, die überschaubar sind?
Nein, schon große Mengen. Also in der Regel muss man aus Substanzen gewisse Bestandteile extrahieren. Also wenn ich 5 Kilo oder 5 Liter von Substanz X bestelle, kann ich daraus so 100 Gramm von Ausgangsstoff Z nehmen, den ich brauche.
Wir wollen da gar nicht näher drauf eingehen. Ja. Wir müssen schon anders. Genau. Ja, okay. Und also, um das nochmal Revue passieren zu lassen, also vom Gedanken, etwas zu Sprengstoff zu produzieren, bis zur Tat war es denn auch nicht, ist kein langer Zeitraum.
Nein, ich würde sagen, das waren 6 Wochen. Und insgesamt der Zeitraum von der ersten Beschäftigung mit der Materie bis zu meiner Verhaftung waren gut 3 Monate, weil nach 2-3 Wochen des Bastelns und Ausprobierens hatte ich das erste Mal zündfähige Pyrotechnik und zündfähige kleine Bomben gebastelt habe die dann zunächst halt außerhalb Berlins zur Umsetzung gebracht.
Also sind rausgefahren,
praktisch rausgefahren,
mit dem Auto.
Genau, und habe entweder als bevorzugten Ort alte Kiesgruben, alte Steinbrüche genommen oder mitten im Wald. niemals mit Sprengstoff hantieren.
Nein, man sollte das, glaube ich,
man gar sollte nicht Sprengstoff machen, ja. nicht in einem Wohngebiet zünden und.
Nein, und kein, ja, wenn man das nicht gerade beruflich macht, sollte man das wohl gar nicht machen. Weil das auch so sehr im Kontrast zu Ihrem Beruf steht, ja.
Genau, genau. Es steht sehr im Kontrast zu meinem Beruf. Und das hat, um so dann das nächste Kapitel vielleicht ein bisschen meine Geschichte zu erläutern, auch für die sehr hohe Irritation bei den Sicherheitsbehörden gesorgt. Also ich hatte dann eine vergleichsweise sehr lange Untersuchungshaft. Ich saß an meiner Verhaftung anschließend fast 8 Monate Untersuchungshaft, weil in meinen Fällen so Täterannahmen wie ja jemand sehr Unvernünftiges oder ein pubertierender Jugendlicher nicht für plausibel gehalten wurde. Ja. Weil es hieß, jemand, der an Gymnasium unterrichtet, der muss sich bewusst sein, was er macht und was er da tut. Und es standen bei mir auch verschiedene Extremismus-Verdachtsfälle im Raum, politischer Extremismus. Danach war bei mir noch die Vermutung, möglicherweise religiös motivierter Terrorismus.
Ja, ich glaube, dann das ist ein Gedanke, der relativ schnell kommt.
Genau, also, der relativ schnell kommt.
Jetzt denkt er, mir wird gesagt, jemand bastelt da Sprengsätze, dann würde man denken, okay, irgendwie entweder aus der rechten Ecke oder extrem rechten Ecke, extrem linken Ecke
ja.
oder eben extrem oder IS oder in der Richtung.
Genau, ja. das war auch ein Gedanke, den die Sicherheitsbehörden hatten. Das hat erstmal sehr lange gedauert, das zu widerlegen, weil eine Gesinnung, also dass das ein Mensch in seinem Kopf hat, nachzuweisen, nicht nachzuweisen, ist schwierig.
Ja.
Das hat so die ersten 5 Monate eigentlich meiner Uhr auf den Anspruch genommen und danach, nachdem geklärt war, ich bin kein religiöser oder politischer Extremist, waren die Sicherheitsbehörden der Richter zunächst noch ein bisschen irritierter, weil denen hat die Erklärung gefehlt und dann haben die gesagt, okay, vielleicht ist der gute Herr ja psychisch auffällig und hat eine undiagnostizierte psychische Krankheit. Muss dann fairerweise dazu sagen, weil das aber auch bei manchen Leuten die Brandverbrechen, also klassische Pyromanen oder Leute, die Sprengstoffverbrechen begehen, ist das häufig der Fall. Mhm. Dann hat eine relativ zeitaufwendige psychiatrische und psychologische Begutachtung begonnen. Für die das nicht kennen, das läuft halt so ab, dass einen Fachleute im Gefängnis besuchen, Tests und Gespräche mit einem machen.
Und genau, man wollte wissen, warum.
Genau, man wollte wissen, warum.
Sie sind kein Extremist, soweit ich weiß, Herr Dürr.
Nee, das ist tatsächlich nicht, Herr Ahrens.
Ja, haben dann das trotzdem gemacht, obwohl das natürlich streng verboten ist und jeder wusste das auch oder jeder weiß es, dass man nicht zu Hause Sprengstoff anrührt und dann letztendlich zur Explosion bringt. Nochmal zurück. Sie haben also denn, also wo Sie, vorher sind Sie mal rausgefahren, haben dort Explosionen praktisch ausgelöst. Kann man sich das so vorstellen mit einer Zündschnur oder so? Oder?
Zunächst mit der Zündschnur, später mit elektronischen Fernzündern.
Ja. Okay,
also es hat bei mir auch eine gewisse Professionalisierung stattgefunden.
Ja. Ja. Und dann war es dann mal, das haben sie natürlich, da hat es auch noch keiner bemerkt.
Nee, da hat es keiner bemerkt.
Aber es ging dann los, als sie dann leicht alkoholisiert im Wohngebiet eine Explosion herbeigeführt haben.
Bei mir einmal, wo ich dann auch erwischt wurde.
Ja, okay. Und das hat denn dann wurden auch alle Ermittlungen eingeleitet oder wie
war unmittelbar. Also mich hat eine Person, die im Haus gegenüber von mir wohnt, beobachtet. Aufgrund der Lautstärke der Explosion haben diverse Nachbarn die Polizei gerufen. Darauf kam es zu einem sehr großen Polizeieinsatz bei mir mit 80 beteiligten Beamten, inklusive einem SEK-Einsatz. Und in meiner Wohnung wurde halt Laborausrüstung gefunden, fertig hergestellte Sprengsätze.
Ja, okay. Also Sie haben da denn schon für starke Irritationen gesorgt im Haus, denke ich mal, in dem Mietshaus, wo Sie wohnen.
Ja, sehr. Genau, also wenn man bei meiner Deliktart, bei dem angesprochenen Paragraph 308, wird man, so drückt es der Gesetzgeber aus, für das hohe abstrakte Gefährdungspotenzial bestraft. Wenn man Menschen ernsthaft und schwer verletzt, dann ist die Verurteilung nochmal eine andere. Dann geht es um eine Körperverletzung durch Sprengstoff oder Totschlag oder je nachdem, wie schwer das ist. Der Paragraph 308 berücksichtigt explizit das hohe abstrakte Gefährdungspotenzial oder in meinem Fall ja schon das hohe konkrete Gefährdungspotenzial, das es gab. Also im Nachhinein muss ich sagen, dass es bei mir Glück und nicht Können oder Verantwortung war, dass niemand mehr verletzt wurde.
Also es war so ein Halbwissen im Grunde?
Genau.
Was Sie hatten.
Es war ein Halbwissen, es ist auch von mir ganz viel Selbstüberschätzung.
Ja.
Es hatte halt ein paar Mal außerhalb der Stadt meine Eigenbauten gezündet, hatte da relativ unmittelbare Erfolgserlebnisse. Das vielleicht auch nochmal als Antwort auf die Frage, warum hat mich das gereizt? Mhm. Weil als Lehrer hat man ja recht langsam Erfolgserlebnisse. Also wenn, dann sieht man irgendwie nach Jahren, man hat die Schüler für ein Fach begeistert und die machen ihren Abschluss.
Ja.
Wenn ich jetzt einen pyrotechnischen Gegenstand gebaut habe, habe ich nach 3 Stunden gemerkt, okay, der knallt, es war erfolgreich.
Aber Sie hätten auch einen Kuchen backen können.
Ich hätte auch einen Kuchen backen können, Herr Abends. Ja. Nur der Kuchen hätte nicht so laut geknallt.
Ja, hätte mir geschmeckt und Sie hätten andere einladen können.
Genau. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen selbst überschätzt und habe gedacht, ich habe das unter Kontrolle, was natürlich eine absurde Vorstellung ist. Jemand, der nicht dafür ausgebildet ist, hat das nicht unter Kontrolle und Sprengstoff mitten in einem Wohngebiet kontrolliert handhaben zu können, ist allgemeine abwegige Vorstellung.
Ja, also es hätte natürlich weitaus mehr geschädigt werden
können.
Sie hätten sich selbst natürlich dann auch wahrscheinlich selbst umbringen können im Grunde, da wenn sie dort mit der Sprengstoff hantieren. Dann ist, besteht ja auch eine große Selbstverletzungsgefahr.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja, aber eben auch für andere.
Ja.
Und deswegen auch die relativ drastische Strafe, die dann erfolgt.
Genau, also ich wurde letzten Endes zu 3 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Ich muss dazu auch ganz deutlich sagen, die Strafe fiel deswegen sogar, auch wenn sie drastisch war, gleichweise milde aus, weil ich Ersttäter war, keinerlei kriminelle Vorgeschichte und weil die Gutachterin mir eine sehr gute Delinquenzhypothese oder Prognose gestellt hat, die gesagt hat, er wird nicht wieder straffällig. Ich weiß, dass in den Vorabstimmungen, die es teilweise gibt, der Staatsanwalt anfangs sowas roundabout 8 Jahre im Kopf hatte.
Mhm.
Genau, und ich hatte dann eigentlich, war es im Nachhinein für mich ein Glück, dass ich mich einem psychologischen Gutachten unterziehen musste, weil dadurch musste das Gericht nicht alleine die Verantwortung tragen, zu entscheiden, A, dass es bei 3 Jahren, 10 Monaten bleibt und B, dass ich in den offenen Vollzug komme, weil das war vor Gericht dann das zweite große Thema. Es ist verantwortbar, dass ich in den offenen Vollzug komme. Und da konnten die Richter und die Staatsanwaltschaft sich zum einen auf ihre Expertise verlassen, haben zum anderen aber auch die Psychologin und die Psychiaterin mich begutachtet haben, gezielt dahingehend befragt, ob ich den besonderen Verantwortungen an die Disziplin und an den Willen zur Straffreiheit, die der offene Vollzug einer Person stellt, gewachsen bin.
Wobei natürlich diese Eignungsprüfung hier stattfindet.
Genau.
Für den offenen geeignet ist. Aber letztendlich, Sie haben eine Ladung zum Strafantritt bekommen.
Genau.
Und das bedeutete ja schon, dass Sie nach der U-Haft nicht weiter direkt weiter in Haft bleiben mussten, sondern erst nach Hause gehen durften.
Genau.
Und sich dann hier zum Strafantritt gestellt haben.
Ja, genau. Also ich muss meine Aussage dann dahingehend präzisieren. Die Richter fanden es vertretbar, mir die Chance zu geben, hier in der Eignungsprüfung teilzunehmen, anstatt direkt zu sagen, der Mensch muss in Haft bleiben.
Ja. Ja.
Ich habe interessanterweise, das kann ich an der Stelle noch sagen, das ist ganz interessant, kannte ich damals dieses Konzept offener Vollzug ja gar nicht. Mhm. Also ich hatte mit Strafvollzug vorher keine Berührung. Und für meine Angehörigen und Anwalt war die beste Nachricht dann damals, okay, ich krieg die Chance, hier zur Eignungsprüfung zu kommen. Ich war erstmal froh, dass ich überhaupt aus der U-Haft rauskomme.
Ja.
Ja.
Herr Dürr, nochmal zurück.
Ja.
Na, auf diese unglückselige Geschichte.
Mhm.
Wie denken Sie heute darüber, ja? Verstehen Sie sich selbst noch irgendwie so?
Ja, also ich kann nachvollziehen, wie ich darauf kam. Deswegen kann ich das darlegen. Aber also ich kann das wieder gutheißen und schlimmer noch, ich empfinde eigentlich Scham für mein Verhalten. Nicht nur Scham, weil ich andere gefährdet habe, sondern Scham, weil ich mich so für meine Dummheit und Überheblichkeit schäme.
Jetzt muss ich nochmal eine Frage stellen. Ja. Und zwar, gab es irgendjemand, der wusste, dass Sie Sprengstoff herstellen?
Das wusste niemand, nein.
Ja.
Auch das sehe ich im Nachhinein natürlich als einen großen Fehler von mir. Ich glaube, ich habe unterbewusst, oder nein, unterbewusst ja noch übertrieben, mir war schon klar, andere würden das nicht gutheißen. Deswegen habe ich das niemandem gesagt.
Ja.
Aber hätte ich es einer Person gesagt, hätte die mir vielleicht
auch nochmal
die Ohren gewaschen, sagen wir es so deutlich, und dann hätte ich es vielleicht davon abgelassen.
Ja, ja. Also letztendlich hat es jetzt diese Konsequenzen gehabt, diese dramatischen Konsequenzen letztendlich, ja.
Ja.
Und, ja.
Aber, also wir reden jetzt über dramatische Konsequenzen, aber ohne jetzt hier zu pathetisch werden zu wollen, Herr Ahrens, manchmal denke ich mir durchaus, es ist mir lieber, dass es passiert, als dass ich eine Hand verloren hätte oder das Augenlicht oder schlimmer noch, eine Verletzung mir gegenüber könnte ich noch mit mir ausmachen, ich hätte einen anderen Menschen dauerhaft verletzt.
Ja.
Oder jemand wäre durch mich umgekommen. Ja, ja. Das wäre für mich die schlimmste Vorstellung.
Ja.
Und da ist es für mich das kleinere Übel, dass ich
jetzt
die Konsequenz meines Handelns tragen muss.
War letztendlich vielleicht nicht auch eine gewisse Untriebigkeit auch ein Auslöser, etwas zu machen und zu tun, was nun mal nicht so ihrem Beruf entsprach als Lehrer, sondern eben ganz was anderes. Hat das auch etwas mit Untriebigkeit zu tun? Denn worauf ich hinaus will, ist, als sie sich hier zur Strafhaft gestellt haben, hat es eigentlich nicht lange gedauert, dass sie hier anderen Inhaftierten Nachhilfeunterricht gegeben haben. Entweder in Englisch oder auch Deutsch Nachhilfe gegeben haben. Somit sind sie da mir auch ein wenig aufgefallen.
Ja, ja schon. Also ich glaube, das hat eine Rolle gespielt. Ich suche schon immer Herausforderungen und muss eigentlich meine freie Zeit gut ausfüllen. Ich kann schlecht stillsitzen.
Ja.
Und ich glaube, ja, das hat eine Rolle gespielt.
Mal so ein bisschen, ja.
Ja.
Soll ich etwas von mir erzählen?
Ja, gerne. Vielleicht fangen Sie mal damit an. Wie kamen Sie zum Justizdienst, Herr Ahrens? Also in was für einer Lebenssituation, in welchem Alter ist bei Ihnen die Idee gereift, ich möchte in den Justizdienst?
Ja, also erstmal, ich bin seit 1985 bei der Justiz. Ich habe da eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, die dauerte damals 2,5 Jahre. Mhm. Ich bin gelernter Koch, komme aus einer landwirtschaftlichen Familie, habe dann aber im Koch gelernt. Habe auch in diesem Beruf gearbeitet, allerdings nach der Lehre vielleicht 2-3 Jahre. Und dann war ich noch bei der Bundeswehr. Da war ich so etwa 22-23 Jahre alt. Und irgendwann stand in der Regionalzeitung, bei uns die Ostfriesen-Zeitung, stand eine Anzeige drin, dass Justizvollzugsbeamte gesucht werden, und zwar in Berlin. Das war ja nun noch vor der Wendezeit. Mhm. Und es gab hier so einen Arbeitskräftemangel in West-Berlin. Und in dieser Anzeige stand auch, dass die Fahrkosten erstattet werden. Und meine Schwester wohnte in Berlin. Und ich dachte, das ist auch eine günstige Gelegenheit, meine Schwester zu besuchen. Die Fahrkosten werden erstattet. Und auch über den Beruf wusste ich so gut wie gar nichts. Weil es gab kein Internet, es gab kein YouTube. Was war dann schon groß über Gefängnis?
Also, aber wie kommt es, dass du überhaupt nach einem anderen Beruf Ausschau gehalten haben, hat Koch sie nicht erfüllt?
Also Koch ist ein Beruf, letztendlich eine unregelmäßige Arbeitszeit, lange Arbeitszeiten, und man muss immer dann arbeiten, wenn andere frei haben, ist auch noch, und die Bezahlung ist dann auch nicht so gut. Das muss man auch dazu sagen, also für jeden, der diesen Berufswunsch vielleicht hat für sich, das muss man sich überlegen. Das muss man dann schon mit sehr, sehr, sehr viel Liebe machen, und ich glaube, so stark war das bei mir nicht ausgeprägt. Und von daher kam für mich schon in Frage, mal vielleicht was anderes zu machen. Und da war dann halt dieses Inserat in der Ostfriesen-Zeitung. Ja, und wie gesagt, und in dem Inserat stand eben, dass die Fahrkosten erstattet werden. Und meine Schwester wohnte in Berlin. Und von daher dachte ich, das ist auch eine günstige Gelegenheit, meine Schwester zu besuchen, ohne genau zu wissen, worauf ich mich eigentlich einlasse. Ja, und dann bin ich dann hierher gefahren mit der Deutschen Bahn. Und also meine Heimat ist in Ostfriesland, 500 Kilometer entfernt etwa. Und habe dann hier die Eignungsprüfung gemacht. Habe diese dann auch bestanden. Und wurde dann auch irgendwann mal angeschrieben. Und dann habe ich gedacht, probier's doch mal. Ja. Und dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich hier meine Ausbildung angetreten als Justizvollzugsbeamter.
Ähm, Während der Ausbildung, wie läuft es ab? Kriegt man Einblick in jede Anstalt oder waren Sie in der Anstalt hauptsächlich, in der wir jetzt gerade sitzen?
Man lernt eigentlich einige Anstalten kennen. Ich persönlich war in Plötzensee, in Moabit und in Tegel und eben auch damals noch JVA Düppel. Und JVA Düppel war damals oder ist ja noch eine Anstalt des offenen Verzuges. Jetzt ja eben JVA des offenen Verzuges Berlin. Und habe somit einige Anstalten dann eben kennengelernt. Wobei der offene Verzug mir am meisten zugesagt hat.
Haben Sie dann nach der Ausbildung den Großteil Ihres Berufslebens im offenen Verzug verbracht oder haben Sie auch einige Jahre im geschlossenen gearbeitet?
Nein, es war so, also als ich meine Ausbildung beendet habe, wurden in einigen Anstalten Mitarbeiter gesucht, sie also praktisch wird angemeldet, damals noch bei der Justizvollzugsschule. Und unter anderem wurde dann auch jemand für den offenen Verzug gesucht. Und damals gab es im Grunde, glaube ich, nur zwei Bewerbungen für den offenen Verzug. Der Rest war dann, haben sich dann auch für den geschlossenen Verzug entschieden. Aber für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich in den offenen gehen möchte, weil ich doch die Art des Verzuges, dass diese Art des Verzuges mir am nächsten kommt. Und dann hatte ich das Riesenglück, dann tatsächlich, dass hier eine offene Stelle war und ich hier dann, wann war das? 1987 dann hier meinen Dienst antreten konnte. Ja, und seitdem bin ich dann auch hier geblieben, ja. Und ich bin bis heute, also nicht bis heute, ich bin ja jetzt pensioniert, aber ich bin eigentlich, ja, ich bin heute noch dankbar, dass ich hier im Grunde meinen Dienst dann verrichten konnte. Ja.
Und Herr Arendt, Sie haben dann ja auch im Laufe Ihres Vollzugsdienstes Karriere gemacht oder sind aufgestiegen und wurden hier Vollzugsdienstleiter. In der Funktion habe ich Sie kennengelernt.
Ja, genau.
Was sind die Aufgaben in der Verantwortungsbereich von dem Vollzugsdienstleiter?
Das ist eine etwas komplexere Aufgabe, aber so grob geschildert, in erster Linie ist der Vollzugsdienstleiter Vorgesetzte für den allgemeinen Vollzugsdienst. Der allgemeine Vollzugsdienst, das sind die Kollegen, die Dienstkleidung tragen im Regelfall und etwa 80% des Personals ausmachen. Da diese Gruppe so groß ist, die jetzt auch für Sicherheit und Ordnung zuständig ist, gibt es wiederum jemand, der diese Gruppe vorgesetzt ist. Und das ist eben der VDL, der Vollzugsdienstleiter. Auf der anderen Seite ist der Vollzugsdienstleiter auch Mitarbeiter beim Teilanstaltsleiter. Und mit dem Teilanstaltsleiter arbeitet er eng zusammen und ist dort auch beratend tätig, zum Beispiel auch bei Personalfragen bezüglich des allgemeinen Vollzugsdienstes.
Okay, also eine abwechslungsreiche Tätigkeit.
Ja, sehr abwechslungsreich, 1000 Fragen jeden Tag, also irgendwas ist immer. Und letztendlich ist man auch für den täglichen Betrieb zuständig, natürlich mit all den Kollegen, die einen unterstützen.
Ja, ich hoffe, das hat den Zuhörern ein bisschen Einblick gegeben in unsere Persönlichkeit.
Sind wir ja nun hier, Herr Dürr, ne?
Ja, in die Gründe, warum wir hier sind, auch wenn die Gründe bei uns beiden ganz verschieden sind.
Ja.
Und ich freue mich auf die nächste Haftzeit mit Ihnen zusammen, Herr Arendt, und mit allen, die zuhören.
Ja, ich mich auch.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Tschüss.